hallo und herzlich willkommen heute zur 220. Ausgabe meines Podcasts Genuss im Bus, der mobile Wein-Podcast. Mein Name ist Wolfgang Staud und wie immer lade ich dich ein, mich auf meinen Reisen in die Welt des Weines zu begleiten und dabei zu sein, wenn ich mich mit interessanten Typen der Wein- und Winzerszene treffe. Diesmal führt mich die Reise noch einmal in die Südpfalz, genauer gesagt nach Rheinfeld zum Weingut Bernhard Koch. Ein Familienbetrieb, der wie kaum ein anderer für die enorme Entwicklung steht, die diese Region in den letzten Jahren genommen hat. Lange Zeit galt die Südpfalz ja als Herkunft für viel Wein und faire Preise. Heute entstehen hier einige der präzisesten und spannendsten Burgunder Deutschlands, geprägt von kalkreichen Böden, einem sich wandelnden Klima und einem klaren stilistischen Anspruch. Das Weingut Koch spielt in dieser Entwicklung eine zentrale Rolle. Rund 50 Hektar Rebfläche, ein starker Fokus auf Pinot Noir, Chardonnay und hochwertigen Winzersekt und zugleich eine bemerkenswerte Bodenständigkeit, die sich in einem Satz verdichtet, der auf dem Hof in Rheinfeld allgegenwärtig ist. Wann's Licht brennt, ich uff. Bernhard Koch kann heute leider krankheitsbedingt nicht selbst dabei sein. Umso mehr freue ich mich auf das Gespräch mit seinen beiden Söhnen. Alexander Koch, Kellermeister und verantwortlich für die stilistische Handschrift der Weine, und Konstantin Koch, zuständig für Marke, Vertrieb und eine Direktvermarktung, die in dieser Größenordnung außergewöhnlich ist. Wir sprechen im Podcast über die Südpfalz als Burgunderherkunft, über Kalk, Präzision und Frische, über Chardonnay als Schlüsselwein und über Pinot Noir zwischen Struktur und Eleganz. Und dann natürlich auch über die Frage, wie man bei dieser Betriebsgröße handwerklich und klar im Stil bleibt. Verkostet werden drei Weine des Hauses: der Brut Reserve, der Chardonnay Grande Reserve 2021 und der Pinot Noir Reserve ebenfalls aus dem Jahr 2021. Es ist ein Gespräch über Herkunft, Stilfindung, Teamarbeit und über eine Familienhandschrift, die sich gerade neu sortiert, ohne ihre Wurzeln zu verlieren. Also, freut euch auf eine spannende Podcast-Episode mit Alexander und Konstantin vom Weingut Bernhard Koch in Rheinfeld. Los geht's! Lieber Alex und lieber Konstantin, herzlich willkommen ihr zwei. Ich freue mich sehr, euch heute hier bei Genuss im Bus im Podcast dabei zu haben.
Ja, vielen Dank, dass wir dabei sein dürfen.
Ja, da kann ich mich nur anschließen.
Ich würde gerne mit einem Satz anfangen, der für mich das ganze Weingut Koch auf den Punkt bringt. Wann's Licht brennt, ich uff. Also als ich da vor kurzem wieder bei euch in der Winothek stand, war das sofort spürbar, diese Selbstverständlichkeit, ne? Dass Menschen einfach reinkommen dürfen, keine Schwelle, keine Inszenierung, sondern Offenheit. Der Bernhard ist ja nun heute leider nicht dabei, der ist kurzfristig angeschlagen, krank geworden. Aber dieser Satz, diese Haltung, ich glaube, die ist trotzdem auch im Laufe unseres Gesprächs, bleibt die präsent. Und er war ja sicherlich auch der Urheber dieses Slogans, oder?
Ja, tatsächlich nicht mal direkt der Urheber. Das ist jetzt von meinem Bruder und meiner Seite aus unser Großonkel gewesen. Allerdings auf die Nachfrage von meinem Vater. Das ist eine ganz witzige Story.
Okay, und wie ist es dann so gekommen, dass ihr es dann tatsächlich auch überall platziert habt? Vorne im Pavillon vor allen Dingen?
Ja, also das war so, der Spruch, der stammt auch aus dem Pavillon. Mein Vater oder unser Papa, der hat ja Ende der 90er Jahre, so 95, 96, den Pavillon gegründet. Ganz ursprünglich hat da unser Großonkel mit unserer Großtante die Bewirtung übernommen, quasi für uns. Und klar, am Anfang hat man dann halt wenige Gäste gehabt. Ich meine, mit dem Standort an der Weinstraße waren dann halt auch viel Zufallsgäste, die Tagesgäste, die dann mal angehalten haben. Und mehr mit der Zeit hat sich das halt dann ein bisschen rumgesprochen, ein bisschen gefestigt. Da haben sich erste Stammtische gebildet. Und dann war halt immer die Frage, naja, wie ist denn jetzt überhaupt wann genau offen? Weil bis zu dem Zeitpunkt gab es einfach keine richtigen Öffnungszeiten. Und da wurde dann auch mein Vater halt oft gefragt, oder wenn ich mal von mir spreche, ne, von unserem Papa natürlich, gefragt, naja, wann haben wir denn auf, wann können wir denn vorbeikommen, wie sieht's denn aus? Bernhard, wir brauchen da mal Öffnungszeiten. Und dann hat er gemeint, zu unserem Onkel, Onkel Lin heißt der, der hat dann gemeint, ah Lin, jetzt die Leute fragen immer wieder bei mir nach, ich weiß gar nicht, was ich antworten soll, wir brauchen jetzt mal gerade Öffnungszeiten. Und dann hat unser Onkel hat gesagt, ja, überhaupt gar kein Problem, er kümmert sich drum. Und dann kam er, ich weiß nicht, eine Woche, 2 Wochen später, kam er dann mit dem Schild und am Arm halt als Gag quasi auf die Arbeit gefahren und gesagt, so, das stellen wir jetzt an die Straße und dann weiß jeder, wann er kommen kann und wann nicht. Also war unfassbar witzig, natürlich gab es dann auch geregelte Öffnungszeiten dazu, aber so ist der Spruch entstanden. Das war wirklich, ist auf, wenn man so sagen darf, auf dem sein Misch gewachsen und hat sich definitiv bewährt und durchgesetzt.
Ja, sehr cool und ursympathisch. Und da steckt ja auch ein Stück weit auch mehr drin. Auf der einen Seite dieses, ja, dieses bodenständige, auch kundennahe. Und auf der anderen Seite seid ihr ein Betrieb, der sich heute ja mitten in einer der, wie ich finde, spannendsten Bewegungen im deutschen Wein überhaupt befindet. In der Weinszene, da hört man immer mal wieder den Satz, die Südpfalz ist nicht mehr das Fassweinreservoir von früher. Im Gegenteil, viele sprechen heute von dem neuen Burgunder-Hotspot Deutschlands. Was ist da dran?
Gut, also ich denke, als gesamte Region Südpfalz hatten wir halt einiges aufzuholen und haben die Chance Gott sei Dank auch genutzt. Vor allem in den 80er Jahren, nach dem Glykol-Skandal und so weiter, die Zeit ist uns zwar so nicht präsent, weil wir nicht dabei waren, aber wir hören es oft aus Gesprächen, weil der Markt sehr schwierige, die Weinbranche war am Boden und man musste Ideen finden, um wieder Leute in die Region zu bringen oder den Wein irgendwie an den Mann zu bringen. Und dann hat man unter anderem den Tourismus eben als Chance gesehen. Wir haben halt durch die Deutsche Weinstraße, die es zu der Zeit ja schon gab, und die schöne Topografie auch bei uns am Hartrand, hat man schon große Möglichkeiten für Tourismus zu bieten. Und das war, denke ich, ein guter erster Schritt. Und dann haben wir auch das große Glück mit dem Klima und den Böden, die wir haben, dass wir ausgezeichnete Gegebenheiten für Burgunder einfach haben bei uns in der Region.
Ja, absolut. Ihr habt massive Kalkadern, ja, bei Schwaigen, aber auch rund um Ilbesheim und auch bei euch. Also ganz anders als die ja mehr vom Buntsandstein geprägte Mittelhart. Und deswegen bei euch auch nicht diese Konzentration auf Riesling, sondern ursprünglich, sagen wir mal, wart ihr Rebsorten offener, habt aber jetzt, denke ich, ja, die Zeichen der Zeit erkannt und die Nähe auch der klimatischen und Bodenbedingungen zum Burgund genutzt, um hier einen neuen Schwerpunkt zu bilden. Kann man das so sagen?
Genau, also dem würde ich zustimmen. Wir haben die Gegebenheiten für Burgunder und hatten auch frühzeitig erkannt, oder nicht nur wir, also in der Region wurde frühzeitig erkannt, dass auch die Vermarktung von Riesling halt bei uns in der Gegend eher schwieriger ist, weil es da die altbekannten Hotspots gibt, die es ja auch zu Recht gibt. Und dann hat man sich frühzeitig umorientiert und deshalb haben wir jetzt relativ alte Rebbestände, von denen wir jetzt zehren können, schon mit Burgunderrebsorten, die im Moment bei uns in der Region stark gefragt sind.
Also ihr spürt diesen, Konstantin, diesen geologischen Heimvorteil inzwischen wirklich im Glas oder ist das noch Wunschdenken oder Marketing-Sprech?
Also ich würde schon sagen, dass die Burgunder aus der Pfalz, speziell aus Südpfalz, schon auch einen gewissen Namen erreichen konnten in den letzten Jahren, beziehungsweise nicht nur die Weine, auch die Schaumweine. Ich glaube, da hat sich schon in den letzten 10, 15, wenn nicht sogar 20 Jahren viel getan und das würde ich jetzt auch so als Rückmeldung von den Gästen wahrnehmen, dass sich das mehr und mehr rumspricht.
Und die Mittelhart hat Angst, dass der Süden vorbeizieht?
Das denke ich nicht. Also ich denke, der Markt ist zwar im Moment kein einfacher, aber er gibt für beide Spielarten genügend Raum. Und es ist auch generell bei uns in der Weinbranche sehr kollegiales Miteinander. Und dieses Denken, ich kenne das noch ein bisschen aus der Berufsschule, Südpfalz gegen Mittelhart, das war immer eher spaßeshalber. Also da gibt es auch mittlerweile einige Freundschaften, die noch bestehen seit Berufsschulzeiten. Das ist wirklich auch auf der Ebene ein Miteinander und kein Gegeneinander.
Und wenn wir mal aktuell auf den Jahrgang 25 kommen, das war ja kein einfacher Jahrgang und gerade die nicht ganz einfachen Jahrgänge, das ist ja so eine Art Stresstest dann, wo man wirklich steht und wie dann auch die Winzer und ihr auch im Besonderen mit so einem Jahrgang zurechtkommt. Wie war das?
Also ich denke, vor allem in den schwierigeren Jahrgängen können wir halt zeigen, was wir können oder kann jeder zeigen, der ein bisschen fitter ist, was er kann. Wir haben durch unser großes und fittes Team und auch durch die neuen Gegebenheiten jetzt mit dem vergrößerten Kellerhaus in den letzten 5 Jahren konnten wir die Ernte wirklich so einholen, wie uns der Jahrgang das vorgegeben hat. Also noch vor 5 Jahren in den alten Räumlichkeiten wäre das so nicht möglich gewesen, aber wir konnten die 55 Hektar in 4,5, nee Quatsch, in 3,5 Wochen dieses Jahr ernten. Und für die gleiche Fläche hatten wir vor 5 Jahren noch 6 Wochen gebraucht. Gebraucht auch wirklich, ja.
Okay, also das neue Kältehaus bietet neue Chancen und ist ja auch architektonisch ein Augenschmaus, ne?
Ja, also ich denke, das war dann natürlich, also unserem Vater hat er früh gesagt, ein Umbau ist zwingend notwendig, sowohl von der Betriebsfläche her als auch dann von der Verkaufsfläche her. Und als dann feststand, dass mein Bruder nicht beide weitermachen, da sind wir, glaube ich, spreche für uns beide auch unfassbar dankbar, dass er dann 2013 schon gesagt hat, gut, dann fangen wir aber lieber jetzt mal an, uns Gedanken zu machen. Haben dann über Jahre hinweg geplant und ich denke, im Endeffekt sind wir alle sehr zufrieden. Also sowohl mit dem praktischen Teil als auch mit dem, sag ich mal, öffentlichen Teil.
Ja, nochmal kurz zurück zum Jahrgang. Das war ja ein extrem nasser September, der euch zu dieser Turbolese ja letztendlich gezwungen hat. Und der August war vergleichsweise trocken, ne? Da gab es auch höhere Temperaturen zumindest ab und zu. Hat das dazu geführt, dass die Schalen doch eine gewisse Stabilität oder Dicke hatten, dass der Regen nicht ganz so sozusagen schaden konnte? Oder ist es euch gelungen, vor dem großen Regen die Ernte einzufahren?
Ja, also uns ist es Gott sei Dank vor dem großen Regen gelungen. Es war von Sorte zu Sorte etwas anderes. Also es waren die Burgunder, die waren recht stabil bei uns im Betrieb oder bei uns in der Gegend zumindest. Bei den Rieslingen hat man schon eher Probleme gehabt, obwohl wir vor den großen Niederschlägen, die bei uns am 21. September begonnen haben, schon mit der Lese durch waren, hat man da schon eher ein bisschen Probleme gehabt, dass Beeren aufplatzen, dass eine Botrytis beginnt, die dann bei den warmen Temperaturen auch oft schnell umschlägt in Essig. Also es war bei uns, denke ich, eher der Faktor Zeit entscheidend, noch wichtiger als die Abhärtung der Beerenschalen, ja.
Also man musste früh das heißt rechtzeitig dran sein. Also ganz anders als früher noch, ne? Wo es ja hieß, ja, man muss möglichst riskant abwarten, um passende oder hohe Reifegrade zu erzielen. Euer Ziel ist ja heute nicht mehr Mostgewicht auf Teufel komm raus, sondern tendenziell favorisiert ihr eine kühle, präzise Stilistik und da ist es mitunter wichtiger, die Säure bleibt konstant hoch oder der pH-Wert passt, als dass man da auf jedes Öxle gucken muss, oder?
Genau, also das hat sich stark gewandelt, spätestens mit dem Jahrgang 2003. Es ist jetzt schade, dass uns sein Vater nicht dabei ist, da hätte er noch einen besseren Bericht aus erster Hand geben können. Hat es Umdenken bei uns in der Region, denke ich, im Gesamten angefangen oder ist auch bei den letzten angekommen. Und bei uns ist die Säure ein großer Indikator und der Geschmack der Beeren. Der Alkohol behalten wir schon, also die Öxlegerade behalten wir schon im Auge, damit der Alkohol später nicht zu hoch wird. Aber in erster Linie ist uns Säure und eine Aromareife eigentlich am wichtigsten.
So, und Bernhard, tatsächlich, er ist nicht da, es wäre natürlich fantastisch gewesen. Wir hätten ihn im O-Ton hier interviewen können, gerade auch zu den etwas weiter zurückliegenden Geschichten des Betriebs. Er hat das Weingut aufgebaut, vom kleinen Mischbetrieb zu mittlerweile 50 Hektar, von der Masse zur Qualität und vom Stillwein ja auch zu einem, durchaus, kann man sagen, zu einem Sektpionier. Wie würde er denn diese Reise erzählen, wenn ich ihn hier am Mikrofon hätte? Welche Kapitel würden seine Erzählung umfassen? Was denkst du, Konstantin?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, also angefangen hat er ja schon ganz früh mit einer Elternlehre, so 1971, 72. Musste da ja schon wirklich viel Verantwortung übernehmen in kurzer Zeit. Ich glaube, dann war es so, wenn ich jetzt wirklich an Meilensteine denke, wahrscheinlich so Mitte der 80er Jahre, wie es dann irgendwann darum ging, den Betrieb wirklich auch final zu übernehmen, dass halt auch noch die Vollverantwortung in in seine Hände überging, hat ihm sicherlich dann einige Freiheiten noch gewährt. Hat dann auch damals schon ein erstes Edelstahllager angebaut. Dann mit Sicherheit nach dem ersten Meilenstein, dem ersten Edelstahllager, in der Zwischenzeit viel Flächenwachstum, war viel Flächenwachstum möglich, eben auch durch Probleme in der Region, die man dann halt nutzen konnte und neu angreifen konnte. Dann gab es Ende der 90er Jahre heutige, auch bis heute noch bestehende Kelterhaus, das wir jetzt erweitern konnten. Und gerade so um die Jahrtausendwende war halt auch, ja, da gab es halt ein, zwei Rebsorten, die uns da gut vorangebracht haben. Papa ist damals durch ganz Deutschland gefahren und hat auf gut Deutsch gesagt Türklinken geputzt, hat sich da ein Vertriebsnetzwerk aufgebaut. Das ist ja heute kaum noch vorstellbar, ist wirklich in Speckgürtel von den Großstädten gefahren mit seinem Sechserträger unterm Arm und einem LKW voll Wein ohne Aufträge. Also da riesen Respekt davor. Ist quasi neben der ganzen Arbeit noch über 100.000 Kilometer LKW im Jahr gefahren. Da fragt man sich echt, wann der mal Pause gehabt hat. Ja, und ich denke, 2007 war so, vielleicht 2005, 2007 war der letzte Meilenstein, weil da dann auch wirklich ziemlich die Größe von heute erreicht war. Nicht ganz, aber fast. Und da war dann ganz klar der Entschluss festgestanden, bis hierhin und nicht weiter in Sachen Größe. Ab jetzt wird einfach nur geschaut, was können wir wie besser machen. Und halt die komplette Ausrichtung Richtung Qualität.
Würdet ihr sagen, oder Alex, würdest du sagen, das war so die Zeit, wo dann endgültig sozusagen der Schalter auch Richtung Top-Qualität umgelegt wurde, so im ersten Jahrzehnt dieses Jahrtausends, oder gab es da schon früher Hinweise für?
Also es gab sicher früher schon Hinweise. Also sein Vater hat vorher auch schon gute Weine gemacht, aber trotzdem waren Großteil des Sortiments waren eher Basisweine, so Alltagsweine, die natürlich ordentlich gemacht waren, aber ganz andere Ansprüche hatten. Und mit dem Jahrgang 2009 hatte man dann zum ersten Mal auch externe Beratungen mit dabei. Da war der Hans-Erich Dausch, der dann später ja auch noch weiter rumgekommen ist als Berater in der Weinbranche, zum ersten Mal mit dabei und haben dann mit dem 2009er Jahrgang eben ein neues Premium-Segment anfangen aufzubauen, bestehend in dem ersten Jahr aus Spätburgundern, einem Riesling, einem Weiß und einem Grauburgunder und einem Chardonnay natürlich, der war im ersten Jahr auch schon mit dabei. Das war so der erste Jahrgang mit dieser Reservelinie, die wir dann über das bestehende Sortiment eingeführt haben. Also das war uns ganz wichtig, oder unserem Vater damals ganz wichtig, dass das Bestehende weiterhin eben auch Bestand hat und die Kundschaft weiß, ich kann hier immer noch für jeden Tag eine ordentliche Qualität für einen sehr fairen Preis bekommen und gleichzeitig eben das Premium-Segment eingeführt, um auch auch vor Journalisten und auch in der Gastronomie vielleicht ein bisschen zu zeigen, was man eigentlich noch kann und was unsere Böden auch noch können.
Ja, also es ist eine lange Geschichte, aber die Qualitätsgeschichte, die ist überschaubar und letztlich hängt die sicherlich auch daran, dass ihr beide eingestiegen seid. Wann war dem Bernhard denn klar, seine Söhne werden hier die Sache fortführen?
Also ich wollte tatsächlich nie was anderes machen. Also ich habe schon immer davon geträumt, Winzer zu werden. Ich meine, weil man in so einem Betrieb aufwächst, ist ja auch oft so, entweder man liebt es oder man will gar nichts davon wissen. Ja, für mich war es schon relativ, also für mich aus meiner Sicht war es relativ früh klar. Natürlich kann im Laufe des Älterwerdens noch einiges passieren, aber spätestens dann, so in den Oberstufenzeiten und ach, dann waren schon die ersten Schulpraktika erledigt, die ich dann alle in Weingütern gemacht habe, ja, hat sich das dann immer weiter verfestigt.
Okay, und daraus höre ich, für den Konstantin war es nicht von Anfang an klar.
Ja, das ist richtig. Nee, also bei mir war es wirklich früher, gerade so dann, wo man eigentlich, wenn man in so einem Betrieb groß wird, auch wenn ich jetzt auf meinen Bruder schaue, das ging ja wirklich im Kleinkindalter los, auch dann über die Grundschule, über dann die weiterführende Schule hinweg, dass da auch immer einfach neben dem Alltag gern mitgeholfen wurde. Bei mir war es dann oft so, nach der Schule hatte ich dann oft anderes, natürlich meist Dummheiten, aber anderes im Sinn, gerade wenn es um die Arbeit im Weinberg ging. Bei mir kam es dann echt so, da bin ich auch echt, ja, irgendwie, manchmal frage ich mich, ob das der Papa so ein bisschen angepeilt hat oder ob es wirklich Zufall ist. Da war ich 13, 14, 15, also selbst noch gar keine Erfahrung im Grunde wirklich vom Wein verkosten gehabt. Hat er gesagt, gut, wenn du nicht mit draußen in den Wingert möchtest oder wenn du nicht in den Keller möchtest, wie wär's, wenn du mal mitten in den Verkauf gehst? Und wir haben ja schon immer so diese, ja, viel Abrufkundschaft gehabt. Und dann habe ich da mit 14 halt angefangen, den Leuten was zu Weine zu erzählen, die ich ja selbst nicht wirklich probiert hatte. Ich glaube, da hatte ich dann auch bestimmt den Vorteil, dass ich halt einfach der Junior war und dann bestimmt auch vielleicht besser angekommen bin, wie vielleicht vom Fachwissen her angemessen gewesen ist. Und das hat mir Spaß gemacht, muss ich ganz ehrlich zugeben. Dazu fand ich Zahlen und Statistiken schon immer recht spannend und dann hat sich das Kaufmännische, das Richtung Vermarktung sehr angeboten. Und es war dann, ja, also mit 16 würde ich sagen, war der Papa dann mit mir auf dem Tag der offenen Tür von der Hochschule Heilbronn, vom Studiengang Weinbetriebswirtschaft. Und da habe ich dann gedacht, gut, top, dann mache ich das. Bin sehr zufrieden mit der
Okay,
Entscheidung.
also das war ein kleiner Umweg, aber auch kein so ganz großer, ne? Während der Alexander, den ich mal hier als den Stilarchitekten der Weinlinien bezeichnen würde, Direktor war, Geisenheim, ja, und dann prägende Stationen, hat er mir ja erzählt, bei Knipser, auch in der Pfalz und Teger im Kaiserstuhl, zwei Häuser, die beide Burgunder können. Letztlich aber in ganz anderen Sprachen den Burgunder sozusagen in die Flasche bringen. Alexander, mich interessiert, was hast du aus diesen Jahren mitgenommen, das dich vielleicht auch heute noch prägt, im Keller bei Entscheidungen anleitet und begleitet?
Also jetzt, wenn ich vielleicht damit beginnen darf, abseits von dem Weinmachen, war das das Herzliche und Familiäre, trotz der Größe der Betriebe. Das war für mich auch wichtig, dass es Betriebe sind in ähnlicher Größe. In dem Fall waren beide sogar größer als wir, aber dass es halt keine Einmannbetriebe sind und dass man große Betriebe eben auch familiär führen kann. Und vom Weinbaulichen her, denke ich, verstehen das beide sehr gut. Dass sie ein burgundisches Vorbild verfolgen, aber ihren eigenen Stil auch irgendwie gefunden haben und dem treu sind und nicht irgendwelchen Modeerscheinungen, Trends hinterherrennen und die versuchen zu kopieren. Und das ist, finde ich, ganz wichtig, wenn man irgendwie ankommen will und für sich sein eigenes Stil auch erstmal finden will.
Also es sind mehr grundsätzliche Haltungen, die du da mitgenommen hast und nicht bestimmte, die Art der Batonnage oder welche Fässer eingesetzt werden oder wie geerntet wird. Da denkst du nicht mehr an die Zeit zurück.
Doch schon auch. Also auf jeden Fall, ich habe da auch fachlich sehr viel gelernt, wobei man auch sagen muss, dass sich die Weinbranche ja stetig ändert, dass man mit sich ändernden Gegebenheiten klarkommen muss. Und man lernt halt verschiedene Lösungen für verschiedene Probleme. Das lernt man auch ein Leben lang, finde ich. Oder das muss man auch ein Leben lang lernen. Aber auf jeden Fall habe ich da einiges mitgenommen, was ich dann später auch ausprobiert habe. Vielleicht auch ausprobiert in verschiedene Richtungen und auch im kleineren Maßstab, um dann auch zu sehen, wie das bei uns dann wird, weil ich kann den Kaiserstuhl jetzt nicht direkt mit der Südpfalz vergleichen, auch wenn es viele Parallelen gibt und auch die Nordpfalz nicht. Und so lernt man aber viele Möglichkeiten, die in eine gewisse Richtung gehen, aber man hat ja nie also es gibt kein Patentrezept, wenn ich das so und so mache, kommt das und das raus. Aber ein Gefühl dafür bekommt man.
Wie würdest du denn den Stil, den du verfolgst, einem Menschen, der sich für Pinot interessiert, auf den Punkt bringen, vielleicht auch in Abgrenzung zu den Pinots, die bei Knipser und die bei Dr. Heger, gemacht werden?
Wir verfolgen schon auch das burgundische Vorbild. Da gibt es natürlich auch verschiedene Stilrichtungen in den Gebieten. Wichtig ist uns, dass die Weine Spannung haben, dass die Weine eine gewisse Säure haben, eine gewisse Frische haben, nicht zu fett, nicht zu opulent werden. Sie dürfen aber schon den Jahrgangscharakter zeigen. Also ich kann einen warmen Jahrgang jetzt nicht, oder ich finde es unsinnig, einen warmen Jahrgang so früh zu ernten, dass er trotzdem eine ähnliche Leichtigkeit hat wie ein kühler Jahrgang oder dann im Keller so weit eingreifen, dass er eine ähnliche Säure hat. Das finde ich ist Unsinn. Also den Jahrgangseinfluss dürfen Sie zeigen, aber Sie sollen bei allem dann eine gewisse Frische behalten, aber auch eine Tiefe und Langlebigkeit.
Ja, das klingt nach dem, was ich auch tatsächlich bei euch verkostet habe an Pinots. Kommen wir später nochmal genauer zu, weil wir werden auch noch drei Weine von euch, einen Schaumwein, einen Weißwein und einen Pinot verkosten. Aber zunächst nochmal, Konstantin, zu dir. Ich hatte ja gesagt, Alexander ist für mich der Stilarchitekt. Du bist der Markenbauer. Du hast die Marke Koch, denke ich, in eine spannende neue Phase geführt. Moderner, klarer und ganz sicherlich auch mutiger. Und das in einer Region, die ja lange über günstig wahrgenommen wurde. Günstig verkauft wurden die Weine lange, lange Zeit. Das hat sich ja geändert. Und du hast es eben schon mal dezent angedeutet. Ihr verkauft immerhin 80% eurer Weine direkt ab Hof. Das schafft kaum jemand. Wenn du all das in einem Satz bündeln müsstest, was ist für dich die Essenz der Marke Koch?
Also wenn ich kurz einwenden darf, also es sind rund 75%, das ist auch nicht alles ab Hof, aber 75% Direktvermarktung, das ist absolut richtig. Naja, was bündelt es? Ich denke, das Spagat zwischen alltagstauglichen Weinen und eben aber auch sehr hochwertigen Premiumweinen und die vor allem möglichst authentisch und nahbar vermittelt. Ich denke, das ist das Essentielle. Also gerade so auch ein Leitsatz jetzt für die Abhofvermarktung war für mich immer ganz stark, der ist von unserer Oma. Der hat immer gesagt, ihr Bube, das größte Lob, das wir bekommen können, ist, wenn die Leute freiwillig zu euch aufs Weingut kommen. Und ich denke, wenn man halt mit so Leitsatz von so einer Person irgendwie lernen darf, großgezogen wird oder auch mit großgezogen wird, dann verinnerlicht man das. Und ich glaube, das prägt einen sehr. Also halt wirklich einfach Wein über die direkte Vermarktung zu vermarkten, ist für uns der richtige Weg, weil Wein ist ein emotionales Produkt und ich denke, es ist ganz entscheidend, dass da auch jeder dann weiß, okay, wo kommt er her, wer steht da hinten dran, wer sind die Persönlichkeiten hinten dran. Und das ist für uns ganz wichtig, das bestmöglich zu zeigen. Das heißt jetzt wirklich ab Hof oder im Internet, irgendwie, auf welchem Weg auch immer, einfach persönlich und nahbar sein und bleiben.
Muss ich nachfragen, wie gelingt diese ja umwerfend hohe Zahl von, sagen wir mal, 75% Direktvermarktung, wie gelingt das A, bei so einem großen Betrieb und zweitens ja auch in der Phase, wo ihr euch stilistisch ja durchaus verändert habt? Wie nimmt man die Kunden mit oder muss man sie dann doch immer mal wieder partiell austauschen?
Ich denke, ja, eine Mischung aus beidem ist da die Lösung. Ich denke, da merkt man auch heute noch die Arbeit, die unsere Eltern, auch unsere Großeltern vorher geleistet haben, den Fokus auf die Direktvermarktung gelegt haben. Da gibt es heute noch Kunden, die rufen dann an, die sagen, ach Gott, Sie kennen mich jetzt zwar vielleicht nicht, aber wie ich das letzte Mal da war, da habe ich Sie noch auf dem Schoß gehabt. Und lauter so Stories, das ist teilweise wirklich faszinierend. Ich denke, um die Frage jetzt konkret zu beantworten, das Preis-Leistungsgefüge ist für die Direktvermarktung, glaube ich, mit der wichtigste Faktor, dass man halt auch da, gerade im Basissegment, das ja für uns auch einen sehr großen Teil der Jahresproduktion ausmacht, einfach einen gewissen Rahmen einhält und sich nicht irgendwie von alle möglichen Trends dann auch davon abbringen lässt. Und natürlich halt auch irgendwie die Art der Neukundengewinnung. Und ich glaube, da war dann auch das Premium-Sortiment von Vorteil, beziehungsweise was da für uns, muss man auch glücklicherweise sagen, ein Riesenfaktor ist es mit Sicherheit unser Pavillon. Also das ist sicherlich da auch eine sehr gute Neukundenquelle, die uns stark hilft, das auch weiter beizubehalten und auch den Prozentsatz aufrechtzuerhalten. Zudem natürlich die Direktwerbung quasi der Privatperson zu Hause, die dann sagen, boah, guck mal hier, ich habe einen Wein aus der Pfalz, ich war da letztes Wochenende, war der Hammer. Ich glaube, sowas ist auch einfach sehr wichtig, dass die Mund-zu-Mund-Propaganda.
Absolut, Konstantin, absolut, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Aber die Frage, die sich da gerade anschließt, ist natürlich, wie schafft man es bei dieser Fläche, 50 Hektar, wie schafft man es bei dieser Fläche, handwerklich präzise zu bleiben? Und die Frage, die sich da anschließt, gibt es sowas wie zwei Weingüter bei euch, ne? Das große Familienweingut und das kleine, hochpräzise Burgunderweingut im Inneren? Oder wie ist das alles verzahnt?
Also ich denke, das liegt auch sehr viel an unserem großen Team, das da halt auch den Weg mit uns mitgeht und uns da halt auch jeden Tag zur Seite steht. Ansonsten, glaube ich, ist es klar nicht möglich. Und da muss man dann halt den Spagat wahren. Ich meine, wir haben, gerade wenn es jetzt um die Direktvermarktung geht, wir haben 360 Tage im Jahr geöffnet. Das Telefon ist nicht rund um die Uhr, aber sehr viel besetzt. Mailverkehr muss halt auch immer schnell beantwortet werden, dass halt auch wirklich das Private, das Persönliche erhalten bleibt. Und da jetzt mal kellertechnisch, da kann mein Bruder sicherlich Näheres zu sagen.
Alex, du bist ja der, der mit dem Team sicherlich da im Keller tagtäglich gemeinsam unterwegs ist. Auch gemeinsame Entscheidungen sicherlich getroffen werden. Da ist das Feedback des Teams ja wichtig. Ich habe zwei von deinem Team da im Keller kennengelernt, den Christopher Knorr und die Shisakata. Es gibt noch eine weitere Mitarbeiterin. Wie ist euer Zusammenarbeiten? Wie werden Entscheidungen getroffen und wie bringen sich auch diese Teammitglieder, ja, sagen wir, mit ihren Erfahrungen, aber auch mit ihrer Sensorik vielleicht in die Entscheidungsprozesse ein?
Genau, also wir haben ein Team aus drei Kellermeister, das ist die GSAK, die jetzt schon seit 2013 bei uns im Betrieb oder im Keller auch ist. Der Christopher Knorr, der dann ein Jahr später kam und für die Technikerschule seine Station bei uns kurz unterbrochen hatte für 2 Jahre. Und meine Frau, die Alisa, die ist jetzt seit 2 Jahren auch im Keller mit dabei. Und wir treffen die Entscheidungen gemeinsam im Team. Wir haben ähnliche, oder wir haben eigentlich im gleichen Geschmack mehr oder weniger und haben die gleichen Ziele und Vorstellungen von den einzelnen Weinen. Verkosten die dann gemeinsam. Da ist auch unser Vater dann oft noch dabei und entscheiden dann gemeinsam, wie es weitergeht und setzen das dann um. Also wir haben jetzt keine Rollenverteilung in dem Sinne, dass sich eine Person eher um die Spätburgunder kümmert, eine Person eher um die Sekte oder sowas, sondern wir machen grob unseren Fahrplan für die nächsten 1, 2, 3 Wochen. Und setzen das dann Schritt für Schritt um. Also natürlich gibt es auch einen Fahrplan grob fürs ganze Jahr. Aber wir gehen da relativ, ja, also wir können relativ kurzfristig auch auf äußere Gegebenheiten eingehen, weil wir gemeinsam alle mit offenen Augen durch den Keller laufen und auch in den Weinbergen dann mitwirken teilweise in den Zeiten, die das ermöglichen und dann rechtzeitig immer die Weichen für die Qualität stellen, die wir anstreben.
Ist es da, wenn man so gute Kellermeister hat wie ihr, so ein bisschen auch wie im Profifußball, dass man Angst haben muss, die werden abgeworben? Oder umgekehrt kann es sein, dass man sich selbst auch mal umguckt, dass man sozusagen nochmal eine Verstärkung braucht von jemandem, der da besonders gutes Renommee hat? Wie ist das?
Gut, also ich denke, also wir legen natürlich alles daran, dass wir die Mitarbeiter halten. Ich würde auch sagen, wir haben sehr gutes Betriebsklima. Wir verkosten viel Weine von Kollegen auch gemeinsam und überlegen, was haben die sich dabei gedacht? Wie haben die das gemacht, dass es das so und so schmeckt? Fahren auch viele Versuche. Also wenn jemand jetzt eine Idee hat und sagt, ich würde gern das und das ausprobieren, dann gibt die Größe des Betriebes bei uns das auch her, dass wir das umsetzen können und auch mit Vergleichsproben. Das ist, denke ich, auch für viele Azubis dann spannend. Natürlich, also im Moment hat unser Team eine Stärke, wo wir super zurechtkommen. Also wir haben auch im Außenbetrieb gute Leute, aber man kann sich nie sicher sein, dass jemand mal ausfällt, warum auch immer. Und wenn sich was ergibt, dann freuen wir uns da natürlich auch. Man spricht auch, teilweise arbeiten wir auch mit Kollegen zusammen, die dann Trauben zu uns bringen. Deswegen sind wir da eigentlich relativ offen für alles Mögliche.
Was mir rund um das Team, aber auch rund um die Familie noch in allerbester Erinnerung ist, das ist euer Mittagessen, ne? Das ist ja auch eine Institution, dass zum Mittagessen alle zusammenkommen. Der Seniorchef, genauso wie ihr und alle Mitarbeiter, soweit sie da sind und wenn Erntezeit ist und Saisonkräfte dabei sind, dann eben ist die Runde halt sehr, sehr groß. Was bedeutet genau diese Institution gemeinsames Mittagessen für euch, Konstantin?
Ich denke auf jeden Fall halt Verbundenheit und auch so die Gemeinschaft. Und das ist wichtig. Da kommt jeder zusammen, sei es jetzt die vom Außenbetrieb, sind es jetzt die aus dem Keller, die aus der Vermarktung, aus der Winothek. Da sind wir halt alle zusammen. Da hat man nicht nur die Möglichkeit, sich ein bisschen auszutauschen über was geht eigentlich so im Betrieb vor, dass jeder einigermaßen da auch von den anderen, sag ich mal, Arbeitsbereichen auf dem gleichen Stand ist, sondern natürlich wird sich da dann auch mit Sicherheit ein bisschen privat ausgetauscht. Also es schafft, glaube ich, ein anderes Miteinander. Und das ist was ganz Schönes.
Ja, hatte ich so in Erinnerung. Es war erstens lecker und es gab auch einen schönen Wein dazu. Wir hatten da auch manchmal Weine von Kollegen im In- und Ausland geöffnet.
Ja, auf jeden Fall. Also da gibt es, wie gesagt, ich meine, ich würde jetzt lügen, man schafft es natürlich nicht jeden Tag, aber übers Jahr hinweg hat man da die Möglichkeit, viele Weine zu verkosten. Es sind auch mal Tage da, das wird dann aber vorher auch angekündigt, da gibt es dann drei, vier, fünf Weine gegeneinander. Ich meine, je nachdem, wie viel dann auch momentan zu der Zeit im Betrieb sind, ist ja auch manchmal eine Flasche knapp, dass jeder überhaupt mal probieren kann. Von dem her, doch die Chance wollen wir schon nutzen, da auch möglichst, das ist ja auch eine gewisse Anweise Weiterbildung.
Ja, absolut.
Ja.
Absolut. Ihr zwei, ich würde jetzt gerne mal euren Brut Reserve mir vorknöpfen, der ja für euch auch eine große Rolle spielt. Ihr habt schließlich, oder Bernhard war das seinerzeit, einer der sicherlich Sektpioniere in der Pfalz, in der Südpfalz zumindest, der auch früh angefangen hat, trockene Versionen abzufüllen, zu einer Zeit, wo das noch nicht ganz üblich war. Dann Champagner-Methode. Wenn ihr zurückguckt auf diese Geschichte und jetzt euch euren aktuellen Brut Reserve mal anguckt, wie steil war da die Lernkurve?
Also auch da finde ich, also wir haben schon immer handwerklich gute Sekte gemacht und auch durch die Versektung komplett zu Hause im Betrieb hat man da auch viele Stellschrauben, an denen man drehen kann, schon immer. Und aber auch da hat diese Zeit so Ende 2, also Anfang 2010er oder Ende 2000er Jahre ein bisschen ein Umdenken gebracht. Also zum einen, dass wir die Sektgrundweine noch früher ernten, dass wir speziell die Weinberge so das Jahr über begleiten und in die Richtung bringen, dass wir dann reine Sektweinberge haben. Das war früher auch noch was anderes. Da waren es eher Vorlesen. Und das war so Schritt für Schritt, haben wir an der Qualitätsschraube gedreht. Dann irgendwann haben wir kleine Kisten angeschafft, damit die Trauben halt wie eine Champagne komplett unversehrt in den Betrieb kommen. Und jetzt auch mit dem Neubau dann, das war, finde ich, der letzte große Schritt mit dem Neubau, mit dem großen Keller, auch die Möglichkeit, dass die Sekte noch länger auf der Hefe liegen können. Also die Möglichkeit hatten wir in der Vergangenheit leider nicht, da war nach 2, 3 Jahren, war das platztechnisch einfach erschöpft. Also wie so vielleicht ein, zwei Premium-Sekte in ganz kleinen Mengen, die wir halt überlagern konnten, ohne dass uns das die ganzen Abläufe durcheinander bringt, ist es jetzt kein Problem, dass wir ganze Partien 3, 4 Jahre auf die Seite legen, bevor wir die zum ersten Mal degauchieren.
Ja, also die lange Hefelagerung ist für hochkarätige Sekte essentiell. Das ist eine Art Verfeinerungs- und Reifungsprozess in einem. Und das merkt man hier auch. Wenn ich da die Nase mal reinstecke, da merkt man das auch. Hefenoten, Brioche, also Apfelschale, Zitrus ist erkennbar. Und was mir vor allen Dingen sehr, sehr gut gefällt, ist die Perlage, ne? Sie ist ausgesprochen fein gewirkt. Feinste Entfaltung, feinstes Mousse im Mund. Und diese Feinheit hat aber auch eine wunderschöne Energie, die man dann merkt, wenn man so langsam zum Schlucken kommt, trägt das Produkt sehr, sehr lange hinten raus. Das ist schon sehr fein, ausgesprochen exzellent, würde ich sagen.
Danke. Ja, also was da finde ich auch noch einen großen Unterschied gemacht hat, war, dass wir schrittweise mit den Schwefelwerten nach unten gegangen sind. Also weil Schwefel die Weine zum einen vielleicht auch ein bisschen frischer macht, aber zum anderen eben auch etwas spitz. Also gerade wenn mit den hohen Säurewerten, den niedrigen pH-Werten bei Sekten, wirkt es dann schnell unangenehm, die Säure und dadurch auch die Kohlensäure und auch die Gerbstoffe wirken härter. Und das Umdenken und der Mut auch, da mit viel weniger Schwefel zu arbeiten, das war auch ein großer Schritt.
Brauchst du überhaupt Schwefel im Entstehungsprozess der Sekte oder reicht's, wenn da final ein ganz kleines bisschen zugegeben wird?
Also final geben wir immer eine kleine Menge zu, komplett ohne Schwefel in der, also in der Grundweinbereitung bis zur Füllung der Rohsekte haben wir uns bisher einmal erst getraut, ehrlicherweise. Das ist ein Projekt, das ist noch nicht degauchiert. Das präsentiert sich sehr, sehr gut. Also wir hatten das auch als Versuch angelegt. Das haben wir vor 3 Jahren abgefüllt. Das liegt jetzt noch auf der Hefe. Und was dann im Grundwein uns vielleicht ein Ticken zu oxidativ war, das hat sich jetzt durch die zweite Gärung auf der Flasche alles wieder so eingebaut, dass es das jetzt wieder so frisch wirkt, dass wir das jetzt mit dem 25er Jahrgang auch teilweise anders handhaben. Aber hier, wir unterscheiden dann in unserem Sekt-Sortiment so ein bisschen nach zwei Kategorien. Das sind die einen, die eher ein bisschen frischer und fruchtiger angelegt sind, die dann auch nicht ganz das lange Hefelager bekommen. Die sind dann eher nach 2 Jahren schon degorgiert. Und das andere sind dann die Sekte, die eher Richtung Champagner gehen sollen, die dann ein bisschen oxidativer ausgebaut werden, auch ein längeres Hefelager bekommen, wo wir uns jetzt mehr und mehr trauen, mit den Schwefelgehalten, die damals schon sehr niedrig waren, also auch die letzten Jahren, aber auch teilweise dann ganz ohne Schwefel zu arbeiten.
Hier war jetzt bei dem Brut Reserve, wie lange war das Hefelager und wie viel Dosage hat er bekommen? Enddosage?
Also die aktuelle Brut Reserve, das ist 22 abgefüllt. Das war eine Jahrgangscuvée aus 20 und 21 und wurde im November degorgiert, jetzt die letzte Partie. Also er hat dann knapp 42 Monate Hefelager.
Und wenn du das mal einem Laien erklären solltest, was in diesen 42 Monaten passiert, wie würdest du das auf den Punkt bringen?
Also jung abgefüllt, direkt nach der Gärung ist die Kohlensäure noch sehr hart und der Sekt an sich ist eher fruchtig. Und dann gibt es so einen Satz, den wir damals auch in der Berufsschule gelernt haben, Hefe frisst Frucht. Und das ist auch wirklich so, also die Frucht geht dann im Laufe des Hefelagers zurück und diese Brioche-Noten, das was Champagner nach große deutsche Sekte ausmacht, das bisschen oxidativere, das gewinnt mehr und mehr, die Säure bindet sich besser ein, die Gerbstoffe gehen immer weiter zurück und diese Hefeautolyse macht das Ganze eben cremiger und voller und vollmundiger. Genau, so würde ich es.
Ja, cremiger ist richtig, habe ich auch diesen Eindruck. Aber dieses Cremige geht nicht zu Lasten sozusagen der Frische und der Energie, die ich da spüre, sondern ja, da ist eine schöne Balance zwischen Cremigkeit, Rundheit auf der einen Seite und frische Saftigkeit, Energie, und Länge auf der anderen Seite. Also diese Balance macht es ja letztlich, erst richtig groß, ne?
Genau, also die Versanddosage, das habe ich jetzt vergessen, das war ja auch Teil der Frage. Also der heißt Brut Reserve, aber ist, wenn man es streng betrachten würde, extra Brut dosiert. Also da hat jetzt die aktuelle Partie hat ungefähr 3 Gramm Restzucker, so 2,8 rein rechnerisch. Dadurch, dass wir das selbst bei uns im Weingut degorgieren wir das in etwa nach Bedarf. Also die Flaschen sollen schon so 3 Monate in etwa bei uns im Weingut sein. Und noch ein bisschen Ruhe bekommen, bevor sie in den Verkauf gehen. Aber durch diese kleinen Partien, die wir degorgieren, können wir auch im Laufe des Hefelagers die Dosage stetig anpassen. Also wenn wir einen Sekt einmal relativ frisch degorgieren, dann hat er oft einen Ticken eine süßere Dosage, um die etwas härtere Säure auszugleichen. Und je länger er das Hefelager hat, desto eher braucht er oder desto weniger Restsüße braucht er meistens. Und dann fahren wir das eben entsprechend runter.
Wie viele Flaschen macht ihr davon?
Von der Brut Reserve, also das schwankt natürlich von Jahrgang zu Jahrgang. Es gibt ja Jahrgänge, die sind ein bisschen besser für Sekt geeignet und sind weniger gut geeignet. Aber die Partie, die wir jetzt verkosten, das war eine Partie, die hatte knapp 6.000 Flaschen.
Okay, und Sekt insgesamt dann mit den anderen addiert?
Insgesamt machen wir je nach Jahrgang zwischen 50 und 60.000 Flaschen Sekt jährlich.
Okay, das ist ja schon mal eine Nummer. Führt mich nochmal zurück zu der Frage, die ich vorhin auf der Zunge hatte, aber nicht gestellt habe. In der aktuellen Phase, in der sich der Wein und auch der deutsche Wein befindet, ist da Größe, wie ihr sie ja habt, mit 50 Hektar, ein Vorteil oder eine Last? Konstantin.
Grundsätzlich ist da die einzig richtige Antwort natürlich als Vorteil, weil man sollte immer das Beste aus den Gegebenheiten machen. Nee, aber ich denke tatsächlich ist es gerade in der aktuellen Zeit wahrscheinlich wirklich ein Vorteil, weil man, wie mein Bruder halt auch gesagt hat, im Keller mehr Möglichkeiten hat, da auch einfach am Ball zu bleiben, beziehungsweise momentan geht es ja auch darum, wie entwickelt sich die Nachfrage. Und ja, da ist vielleicht die Größe weniger entscheidend wie die Verkaufswege. Da fahren wir, das sind ja unheimlich stolz, unheimlich froh und dankbar für unsere Direktvermarktung. Ich glaube, das würde ich eher darauf beziehen. Aber ist eine gute Frage.
Naja, ich habe auch mit anderen schon über diese Frage geredet und da hat der ein oder andere Winzer mir auch jetzt gesagt, Mensch, wir müssen uns oder wir wollen uns wieder verkleinern, ne? Da gibt es ja prominente und weniger prominente Beispiele, die dann so ein bisschen auch das Gefühl manchmal haben, von der Größe fast überrollt zu werden. Und andere nutzen ja gerade sogar jetzt die Situation, um noch größer zu werden, weil sie sagen, es ist eine gute Chance, weil man an Flächen und so weiter herankommt, günstiger als in anderen Zeiten. Also da wählt jeder ja eine andere Perspektive auf auf diese Marktverwerfung, die wir da im Moment beobachten. Und deswegen interessiert es mich, wie es euch da im Moment mitgeht.
Die Größe eher als Chance. Also natürlich ist es ein gewisser Druck, weil man einen gewissen Umsatz einfach bringen muss, damit der ganze Betrieb am Laufen bleibt. Aber auf der anderen Seite ist es auch eine große Chance, weil wir haben relativ überschaubare Stehungskosten. Also in dem Sinne, dass der Betrieb mittlerweile so groß ist, dass es halt Kalkulationen gibt, ach, dass wir relativ genau wissen, wie teuer wir wo in der Produktion sind und deswegen auch relativ gut Angebote machen können, was vielleicht für einen kleineren Betrieb nicht ganz so einfach ist.
Ja, genau, das wäre jetzt auch noch das, was ich noch anfügen wollte. Ich denke, gerade auch wenn man das jetzt mal wirklich aus der rein wirtschaftlichen Lage sieht, hat man halt dann auch ab einer gewissen Größe, gerade jetzt auch was Anschaffungskosten von Maschinen, Anbaugeräte etc. geht, natürlich eine andere Möglichkeit und kann dann vielleicht auch schneller, rentabler arbeiten.
Ja, es ist interessant, weil das betrifft ja im Moment kleine und große Betriebe gleichermaßen. Die einen werden von diesem Strudel nach unten gezogen und andere scheinen eher nach oben gespült zu werden. Das wird man sich wahrscheinlich erst im Nachhinein mal genauer angucken, auch seitens der Wissenschaft und der Forscher, was da im Einzelnen zu diesen Entwicklungen beigetragen hat. Im Moment finden wir uns noch ja in der Phase mittendrin und da gibt es eher Beobachtungen als schon tiefschürfende Erklärungen.
Ja, denke ich auch. Und gerade auch auf die Frage noch oder den Hinweis noch, Thema Wachstum jetzt dann, die Fläche, die es jetzt gerade gibt, irgendwie direkt zu nutzen. Also da sind wir auch natürlich dann eher zurückhaltend. Unser Vater hat vor Jahren mal den Spruch gesagt, wenn ein 50 Hektar nicht satt machen, dann machen es einen 100 Hektar auch nicht. Und ich glaube, den Satz, der ist für uns jetzt gerade auch wichtig im Kopf zu behalten. Natürlich kann man die Zeit ein bisschen für Umstrukturierungen nutzen. Flächen dazu nehmen, dafür andere vielleicht ein bisschen auszusortieren. Das hat dann auch natürlich kalkulatorische Hintergründe, aber auch ja, rein vom Weinbaulichen her Hintergründe, weil es ja doch auch bessere und schlechtere Ecken gibt. Aber ja, den Wachstum streben wir jetzt aktuell nicht an.
Okay, verstehe. Ich habe mir zwischenzeitlich euren Chardonnay mal eingeschenkt, das Chardonnay Grande Reserve 2021, ja ein Wein, der für euer Burgunderverständnis ja exemplarisch oder prototypisch steht. Was verbindet ihr mit diesem Wein? Was soll er darstellen?
Also wir haben ja die Grand Reserve jetzt aus dem Jahrgang 21, die ja aktuell auf dem Markt ist. Und 21 war ein sehr toller Jahrgang in unserer Augen. Es war ein kühles Jahr, was wir eher vorziehen. Wir hatten eine optimale Reife und konnten die Weine oder die Trauben quer durch die Bank trotzdem mit ordentlichen Säurewerten und auch überschaubaren Alkoholwerten dann ernten, was die Weine sehr langlebig macht. Die Weine haben Tiefe, die haben Länge, ohne fett zu wirken. Wir haben in dem Fall jetzt in etwa die Hälfte der, nee, das stimmt gar nicht. In dem Fall war ein Drittel war Erstbelegung bei den Barriques und zwei Drittel waren Zweitbelegte. Also die kommen auch mit weniger Holz aus. Und das finde ich ein tolles Jahr nicht für den Stil, den wir vorziehen.
Das ist ein Wein, der unheimlich frisch wirkt, super saftig und energetisch, großzügig auf eine gewisse Art, aber nie ermüdend. Das ist, wenn ich das auf den Punkt bringen sollte. Und Konstantin, du sollst es anschließend vielleicht auch mal probieren. Ich würde es so auf den Punkt bringen: Oldschool Struktur trifft auf New School Energie. Jetzt bist du dran.
Das ist, denke ich, schon ganz gut gesagt. Also grundsätzlich gilt da für uns auch irgendwo natürlich die Tradition wahren, aber auch nie die Augen verschließen. Auch so eine Floskel letzten Endes, die man, glaube ich, da überall gut drauf projizieren kann. Wir haben auch bei unseren Burgundern, denke ich, einen ordentlichen Lernprozess hinlegen können. Und ich glaube, gerade so dieses, was heute auch wichtig ist, nicht zu viel Alkohol, nicht zu fett. Früher hat man gemeint, ja, viel Holz, das ist es, dann ist der Wein schwer, kräftig, da ist was im Glas, das muss man auch erst lernen, aber ich glaube, das ist halt auch das, was dann vielleicht das New School, das heutige, vielleicht ganz gut bezeichnet. Die Weine müssen elegant bleiben. Da muss Aromatik da sein, da muss Fülle da sein, aber alles ohne irgendwie aufdringlich zu wirken in irgendeine Richtung. Und da ist dann Holz und Alkohol sicherlich ein wichtiger Faktor.
Wie früh muss man dann sowas lesen, dass es einem gelingt, da die Frische mit in den Keller zu nehmen? Und vielleicht noch eine Frage vorher, Richtung Weinbergsmanagement. Wie geht man da mit der Traubenzone um? Wie viel Beschattung brauchst heute? Oder kann man da tatsächlich, wie man das ja früher oft gemacht hat, auch gerade in der Südpfalz, die Traubenzone freimachen?
Also das hängt natürlich sehr stark vom Jahrgang ab, aber die Zeit, in der wir bei Weißweinen jetzt im Speziellen beide Seite freimachen, die sind tatsächlich rum. Also wir öffnen relativ früh die Schattenseite in der Traubenzone oder befreien die von Blättern und gehen dann, wenn wir mit der Ernte beginnen, also wenn die Sonneneinstrahlung schon etwas schwächer ist, dann gehen wir oft mit unserem Handleseteam, dann ernten wir so ein Dreivierteltag von Hand und nutzen dann die letzten Stunden, bevor es dunkel wird, abends noch, um die Traubenzonen auch bei den Weißweinen dann händisch auf beidseitig eben freizustellen. Vom Erntezeitpunkt her ist es noch stärker dann jahrgangsabhängig. Also die kühlen Jahre, wie jetzt 2021, da konnte man wirklich warten, bis die Reife geschmacklich für uns auf dem Optimum war. In den wärmeren Jahren, jetzt als Beispiel 25 oder 23, da sind wir eigentlich mit den Chardonnays, die ins Holz kommen, schon direkt im Anschluss eigentlich an die Sekt und Weine. Also wir lesen die Sekt und Weine natürlich als erstes. Dann kommen oft die Top Pinots, und dann etwas zeitversetzt, direkt danach auch schon die Top Chardonnays.
Also die Lesefenster werden kleiner, ne? Richtig?
Richtig, ja, die Lesefenster werden kleiner. Also arbeitswirtschaftlich ist es für uns halt auch einfach sinnvoll, dass wir oft Rot- und Weißweine parallel an einem Tag ernten. Also parallel, nicht im Sinne von direkt gleichzeitig, aber am gleichen Tag nacheinander. Und da bietet sich das dann aber ohnehin an, dass die Chardonnays ähnlich frühreif sind dann wie die Top Pinots.
Und wenn ich mal von Handlese ausgehe, dann bedeutet das ja konsequenterweise, dass ihr die Ernteteams habt deutlich vergrößern müssen.
Ja, also wir haben mittlerweile immer so zwischen 25 und 30 Erntehelfer während der Lese. Haben trotzdem aber auch, das kam dann aber erst mit dem neuen Kältehaus, auf 50% Vollernterlese im Schnitt umgestellt. Also vor dem neuen Kältehaus hatten wir 85% Handlese, weil wir die Vollernterlese in der Menge gar nicht hätten verarbeiten können. Das war aber mit ein Grund dafür, warum das Erntefenster bei uns dann damals oder die Erntezeit damals dann im Schnitt 6 Wochen lang war, teilweise sogar ein Stück länger, selten kürzer. Mit dem Mehr an Vollernter, also um die 50%, haben wir aber auch mehr Zeit, um die Handlese noch konsequenter durchzuführen und zu kontrollieren. Also wir haben ein super Team, die kommen jetzt auch wirklich schon einige Jahre, zumindest ein Teil davon. Und die wissen genau, was wir von ihnen wollen und was sie sortieren müssen. Und es funktioniert richtig gut, ja.
Also nochmal zum Wein im Glas, beziehungsweise zu meinem Eindruck am Gaumen. Kein lauter Wein, nicht opulent, sondern präzise und gespannt. Da ist das Thema Reduktion, ne? Das berühmte Zündholz. Das ist ja bei vielen modernen Chardonnays ein zentrales Stilelement. Wie haltet ihr es damit?
Also in der Jugend dürfen die Weine das haben. Ich finde, also ich trinke das privat auch ganz gern, aber ich finde, es passt nicht unbedingt immer zu unserem Stil. Auch das ist jahrgangsabhängig. Wir wollen auch gerade bei den Grand Reserves, was jetzt bei uns dann ja die Spitze der Qualitätspyramide ist, die wollen wir etwas gereifter auf den Markt bringen. Und dann finde ich, kann die Reduktion schon auch zurückgehen. Also bei den Pinots hält die sich etwas länger, bei den Chardonnays ist die dann eigentlich schon eher vergangen. Also das soll sich in etwa auch die Waage halten, jetzt nicht mit Frucht, aber mit den restlichen Aromen.
Also, du willst nicht über die Reduktion eine komplette Maskierung, der Frucht.
Nee, das ist nicht das, was wir machen wollen.
Konstantin, wie viel Burgund steckt da in diesem Wein und wie viel ganz bewusst ist davon Südpfalz? Was sagt der Marktstratege?
Also ich denke, dass die grundlegende Ausrichtung da schon natürlich Richtung Frankreich oder in Frankreich liegt und das darf man sicherlich auch erkennen. Aber ansonsten hat es mein Bruder ja auch schon ganz gut angerissen. Man will einfach seine eigene Handschrift entwickeln, beziehungsweise auch die Weine sollen ja auch irgendwo Wiedererkennungswert haben. Und ich denke so, das Größte, was man dann erreichen kann, wenn dann jemand sitzt, den Wein, der da sitzt, den Wein probiert und sagt, oh ja, das ist ein Koch. Also in der Hinsicht ist uns eine eigene Stilistik jetzt im Detail schon wichtig, auf jeden Fall.
Was wäre denn das Erkennungsmerkmal für einen Chardonnay von Koch?
Ich denke, dass wir trotzdem auch Frucht zulassen wollen, dass die Weine halt auch frisch bleiben sollen. Das ist jetzt interessant, weil wir jetzt über den 21er Jahrgang sprechen. Wir machen in der Regel bei den Chardonnays auch keinen biologischen Säureabbau oder nur sehr wenig, weil halt eben dieses frische, lebendige erhalten bleiben soll, auch die Säure erhalten bleiben darf. Und wir wollen da halt wirklich Klarheit haben. Also eine klare Struktur, eine klare Frucht. Und das wollen wir dann halt mit einem schönen Holzmantel, nenne ich es jetzt vielleicht mal, ins Glas bringen.
Und auch der 21er hat kein BSA gehabt.
Doch, da schon ein bisschen. Deswegen hatte ich das angesprochen. Also das war, da hat ja mein Bruder vorhin auch schon viel drüber gesprochen, dass Jahrgangstypizität klar erkennbar sein darf und für uns auch klar andere Maßnahmen erfordert. Von dem her habe ich das jetzt mit einem Schmunzeln gesagt. Aber
Ja.
nee, das, man gibt ab und zu, aber in der Regel möchten wir kein bis nur sehr wenig BSA und eben nicht so das Laktische, sondern wirklich das frische, lebendige.
Der Schwein spielt ja qualitativ auf Augenhöhe mit deutlich teureren Weinen. Wie kommuniziert man das? Weil das ist ja etwas, was auch aufmerksamen Verkostern nicht verborgen bleibt, ne? Dass der mit deutlich preishöheren konkurrieren kann. Wie vertritt man dann die Preisgestaltung? Kommt man da manchmal auch so ins Grübeln, ob man da nicht eine Schippe drauflegt? Oder seid ihr fein damit?
Also ich denke, eine gewisse Preisentwicklung, die hat es ja schon auch gegeben. Man hat halt ja vor 15 Jahren rund, wie das Thema ja aufkam, sich überlegt, wo steige ich denn überhaupt ein? Und ich glaube, da war dann die Südpfalz einfach ja zu Recht viel in unseren Gedanken drin oder in den Gedanken von unserem Vater drin, dass man halt einfach bei sehr humanen Preisen eingestiegen ist. Und ich glaube, für die Entwicklung der letzten Jahre war halt für uns die Direktvermarktung immer auch der wichtigste Faktor. Und merkt man dann nicht nur in der Basis, sondern auch in der Spitze, dass auch so ein Wein natürlich ja von jedem zu Hause genossen werden kann, genossen werden soll. Und da ist es uns nicht im Sinne, irgendwie das Doppelte zu verlangen, nur dass das Doppelte kostet und man dann irgendwo im Handel eine größere Spanne hat, sondern unsere Weine, die sollen aus Spaß getrunken werden und nicht um sich daran zu bereichern, wenn ich das so sagen darf.
Ja. Also wenn ich diesen Chardonnay probiere, dann ja, verstehe ich nochmal sehr konkret, worüber wir vorhin gesprochen haben, ne? Kalk, Klima, Präzision, all das findet sich hier in diesem Wein. Und ja, vielleicht auch ein bisschen tatsächlich Südpfalz oder Weingut Koch mit dieser doch nie ganz weggedrückten Fruchtigkeit. Sie ist da. Und da kann man ja geschmacklich drüber streiten, ne? Will man auf diesem Level Frucht, wie viel Frucht will man und wie viel Reduktion oder Erde oder Würzigkeit will man stattdessen? Ich denke, das ist ein schöner, gelungener Kompromiss.
Danke, ja, also das ist auch das, was wir mit den Weinen eigentlich zeigen wollen.
Ja. Ja, also, Alex. Wir haben ja vorher über Kalk gesprochen. Das gilt doch auch für diesen Chardonnay, ja?
Genau, also der Chardonnay ist bei uns im Hainfelder Letten gewachsen. Das ist am nördlichen Ortsrand und das ist auch wirklich an der Stelle, wo der meiste Kalk bei uns im Boden sichtbar ist dann. Muschelkalkverwitterung auf einem kräftigen Lehmuntergrund.
Und wie ist da die Wasserversorgung über das Jahr hinweg?
Die Wasserversorgung ist super, ja. Also wir sprechen da oft von so Minutenböden. Also wenn es nass ist, ist es schnell zu nass. Dann gibt es ein kurzes Zeitfenster, wo die Böden optimal zur Bearbeitung sind. Und dann, wenn es trocken ist, dann sind sie relativ schnell zu hart. Aber die Wasserhaltekapazität ist relativ oder die ist sehr gut.
Die anderen Burgunder, die ihr im Portfolio habt, sind die auch alle von Muschelkalkböden oder gibt es noch andere Bodenformationen, die da eine Rolle spielen?
Weißburgunder wächst bei uns auch viel auf Lössböden, aber die restlichen Burgunder, also vor allem die Pinots und Chardonnays, die sind dann auch direkt wirklich im Hainfelder Letten, zumindest die Spitze. Und das sind dann die kräftigen Kalkböden, die wir bei uns haben in Hainfeld.
Und bevor wir jetzt uns zu dem Pinot weiterentwickeln, eine Frage, Konstantin. Gibt es eine Vorstellung über euer Weingut oder über die Region Südpfalz, die sich hartnäckig hält, aber schlicht und ergreifend falsch ist?
Boah, die Frage bringt einem ja in Verlegenheit. Ich denke, dass man halt wirklich mittlerweile nicht mehr dieses traditionelle Dschungelgebiet ist, das man früher mal war. Ich glaube, die Weinfestkultur ist für uns unfassbar wichtig und die wird auch natürlich privat hier noch sehr gut ausgelebt, aber neben den Schoppenweinen hat man, glaube ich, mittlerweile qualitativ echt was zu bieten. Und ich denke, da sollten wir auch ein bisschen drauf aufmerksam machen.
Ja, absolut. Das heißt nicht, dass nicht auch von dieser Bodenständigkeit und Gastfreundschaft die neuere Entwicklung weggeht, sondern das bleibt. Und trotzdem gibt es da was, was man vielleicht nochmal überdenken sollte, wenn man ein Bild von der Südpfalz hat.
Das in jedem Fall, ja.
Zum Pinot, da kann man sicherlich in vielerlei Hinsicht an dem Chardonnay, den wir gerade besprochen haben, anknüpfen. Vieles ist aber beim Pinot, denke ich, noch einmal ein Stück weit verschärft oder noch präziser auf den Punkt gebracht. Was ist die Idee bei diesem Pinot?
Hier arbeiten wir mit relativ viel Neuholz verglichen zum Chardonnay, aber mit sehr wenig Neuholz verglichen noch mit unseren Pinots von vor 5 Jahren. Also wir haben hier schon die Frucht im Vordergrund. Wir tolerieren hier aber auch etwas mehr reduktive Noten. Das unterscheidet sich oder das entscheidet sich wirklich von Jahrgang zu Jahrgang. Wenn die Weine auf den Markt kommen, dann soll aber bei den Pinots zumindest die Frucht im Vordergrund stehen. Also das ist uns generell bei den höherpreisigen Weinen wichtig, dass die mit einer gewissen Reife erst auf den Markt kommen. Und beim Pinot haben wir jetzt den 21er, den wir im Glas haben, wirklich auch erst zum September 25, also dieses Jahr, in den Verkauf gebracht oder zum ersten Mal außerhalb von Wettbewerben präsentiert. Wenn man reinriecht, finde ich, springt eben so eine dunkle Waldhimbeere-Frucht an, mich zumindest untermalt von ein bisschen Röstaromatik, und das ist eigentlich genau das, was wir wollen. Also soll konzentriert wirken, aber nicht überkonzentriert. Also auch hier ist, denke ich, der Alkohol und auch der Gerbstoff in eine balancierte Verhältnis zum restlichen Wein. Aber die Ausdrucksstärke und diese Konzentriertheit, das ist uns schon sehr wichtig bei den Pinots.
Ja, ich habe das hier wieder, was ich auch bei euch beim Tasting bereits erlebt habe, was mich damals tatsächlich auch zunächst auch überrascht hat, wie kühl und wie präzise die Weine wirken. Ich hatte das tatsächlich nicht so erwartet und habe das jetzt wieder. Was ist da jetzt auch abhängig gewesen vom Lesezeitpunkt? Wie reif waren die Schalen? Wie habt ihr extrahiert? Weil das ist ja alles letztlich beim Pinot, sind wichtige Schritte, die letztlich entscheiden, wie dann die Stilistik sich im Glase zeigt.
Ja, also auch bei den Pinots konnten wir 21 eine optimale Reife warten. Also die Säurewerte, die waren immer noch optimal. Die Öchslewerte, die waren auch noch nicht zu hoch. Und wir hatten die Anfang Oktober gelesen, 2021, und haben trotzdem jetzt nur die 13,5 Alkohol oder 13,4. Mhm. Zur Ernte waren das noch über 9 Gramm pro Liter Rest, 9 Gramm pro Liter Säure, also eine gewisse Frische, die auch erhalten geblieben ist. Und was uns immer wichtig ist, also wir ernten die Pinots dann morgens ganz früh, wenn die Trauben noch kalt sind, machen dann eine Kaltmazeration, um die Farbe etwas zu kräftigen.
Wie lange?
Also das entscheiden wir dann auch von Jahr zu Jahr. Mhm. 21 war das kein Problem, durch die niedrigen pH-Werte das über mehrere Tage zu machen. Ich glaube, da hatten wir 6 Tage. Mhm. In wärmeren Jahren könnte es auch manchmal nur 2 Tage sein. Aber die 2 Tage, die sind dann für die Top-Sachen bei uns schon das Minimum.
Also erst abbeeren, dann Maischestandzeit.
Genau, erst abbeeren, dann meiste Standzeit. Je nach Jahrgang gibt es auch einen gewissen Ganztraubenanteil. Das war jetzt 21 eher geringer, weil wir ja durch den höheren Säuregehalt ja, hatten wir einfach ein bisschen Angst, dann durch die Rappen noch ein bisschen mehr grüne Tannine reinzubekommen, dass das Ganze dann zu anstrengend und sperrig am Gaumen wirkt. Also wir haben dann ganz geringen Ganztraubenanteil. Das waren nicht mal 5%. Also im Gesamtverschnitt dann, wir haben das so verschiedene Partien aufgeteilt und haben dann quasi zum Spielen, haben wir die kleine Partie mit etwas höherem Ganztraubenanteil, um die Verschnitte dann, ja, um es den Verschnitten dann so in der Dosage zuzugeben, dass es in unseren Augen Sinn macht und passt. Und dann hatte man so 12, 14 Tage Maischegärung, haben wenig gestoßen, haben mehr überschwallt. Auch da halt aus dem Grund, dass wir ein bisschen Angst hatten vor zu viel Gerbstoff, weil die Schale ja auch schon relativ weich war dann zum Lesezeitpunkt, weil die Lese ja recht spät war. Und dann gehen wir dann trennen wir ganz strikt den Freerun von den Pressfraktionen, egal welchen Druck, also das ist eine Partie für sich, der Freerun. Und dann kommen die sehr trüb ins Barrick bei uns, ziemlich direkt nach der Presse und liegen dann dort für je nach Jahrgang 15, 18 oder 20 Monate.
Ja, das hört sich jetzt so an, als sei das alles easy und alles ganz klar und logisch. Aber ein Blick auf die internationale Pinot-Welt zeigt natürlich, wie unterschiedlich die Strategien sein können, um aus Pinot-Trauben Pinot-Wein zu machen. Wird ja heftig diskutiert, Whole Cluster, also Ganztrauben, 100% oder überhaupt nicht. Wie ist die Extraktion? Ja, ihr habt Überschwall, ne? Man kann auch Pischage machen, also runterstoßen. Es gibt noch andere Möglichkeiten, das zu machen. Da wird ja viel, viel diskutiert und mir scheint es manchmal, als würden sich hier verschiedene Schulen quasi gegenüberstehen. Wie seht ihr diese Auseinandersetzung, die da geführt werden? Sind die zielführend oder übertreibt man es da auch manchmal ein bisschen?
Ich glaube, es ist, auch da gibt es keine einzelne Wahrheit, sondern, oder nicht die Wahrheit, sondern es ist ein bisschen was von beiden. Also ich hatte meine Thesis damals in Geisenheim als Abschlussarbeit auch über das Thema Ganztrauben und Mazeration Carbonique geschrieben, für unter anderem eben Pinot-Trauben, und war von dem Thema an sich während des Studiums und auch während den Praktika während des Studiums, unter anderem beim Friedrich Keller, war ich total davon überzeugt, mit höheren Ganztraubenanteilen zu arbeiten. Das passt dort auch sehr, sehr gut. Bei uns habe ich dann festgestellt, passt aber nicht jedes Jahr so gut.
Woran liegt das?
Das ist eine gute Frage. Also wir haben uns dann langsam rangetastet. Ich denke, Jahrgänge, die von sich aus eine gewisse Kühle haben, die tun sich dann schwer mit zu viel grünem Tannin. Das ist das eine Extrem. Das andere Extrem aber, sehr warme Jahrgänge. Wenn man dann sehr früh liest, dann haben die Trauben an sich schon viel grünes Tannin. Die Weine tun sich auch wieder schwer
Auch
mit zu
schwer.
viel Ganztrauben.
Aber beim Friedrich ist es wärmer.
Dort ist es auf jeden Fall wärmer. Und ich denke, da war vielleicht das Timing von der Lese, war ein sehr, sehr gutes. Und auch die Traubenverarbeitung. Also wir haben auch da mit dem neuen Kellerhaus, haben wir umgestellt, haben moderneres Gerät bekommen, wo das Entrappen auch viel schonender macht und die Beeren unversehrter lässt bei dem Vorgang. Und das gibt, finde ich, schon viel von dem Aroma, das ich damals zumindest in meiner Studienzeit mit den Ganztrauben verbunden habe. Das bringen viel die ganzen Beeren. Und die Rappen an sich, die bringen Tannin, das bringt auf jeden Fall Struktur. Die haben auch einen sehr hohen Kaliumanteil, was dann sehr stark die Säure beeinflusst, also die Säure sehr stark senken kann. Und da versuchen wir halt immer so ein bisschen den Mittelweg zu finden. In manchen Jahren schrecken wir die Rappen dann quasi auch mit heißem Wasser ab. Also wir kochen quasi wie so ein Rappentee, den wir dann nicht verwenden, aber eben um das Kalium oder einen Teil des Kaliums und auch einen Teil der grünen Tannine aus den Rappen auszuwaschen und geben die dann getrocknet erst danach wieder dazu. Das sind halt so viele Spielereien. Also wir arbeiten dann halt wirklich sehr kleinparzelliert bei den Pinots und haben Weinberg für Weinberg, teilweise dann auch verschiedene Partien, die dann durch den Ausbau im Barrique später ja relativ einfach getrennt voneinander ausgebaut werden können und auch immer wieder gut verglichen werden können. Und dann nach den anderthalb Jahren machen wir die für uns sinnvollsten Verschnitte.
Ja, was ich daraus höre, ist, es ist ganz entscheidend, die eigenen konkreten Bedingungen in Weinberg und auch im Keller gut zu kennen, um dann Entscheidungen zu treffen, nicht nach irgendwelchen Schulmeinungen, sondern ganz konkret anhand der lokalen Bedingungen auf der einen Seite und der Weinstilistik, die man anstrebt und gerne auch vermarktet, ne? Das ist so der Rahmen. Und da ist ganz wichtig, dass man bei sich bleibt und bei seinen lokalen Bedingungen und auch Vorstellungen und sich nicht da ins Boxhorn jagen lässt von den großen Debatten, die rund um zum Beispiel Ganztraubengärung geführt werden oder Extraktionsverfahren und so weiter und so fort. Wenn ich hier nochmal mich diesem Wein zuwende, dann habe ich hier tatsächlich eine kühle Beerenfrucht, so eine ganz feine Kräuterwürzung, auch sogar ein Hinweis auf ein bisschen Graphit, ein sehr feines, langgezogenes Tannin und dann auch ein Holzeinsatz, der für mich, der den Wein führt, ohne sich in den Vordergrund zu drängen. Und das macht's eigentlich jetzt schon, obwohl der ja noch als sehr jugendlich gelten darf. Deswegen gefällt er jetzt schon, obwohl er seine beste Trinkzeit ja noch vor sich hat. Ne?
Genau, also ich denke, ein guter Wein muss immer schmecken. Also auf jeden Fall sollte ein guter Wein langlebig sein. Aber gerade bei Pinots, die sollten auch frisch abgefüllt schon erahnen lassen, wo die Reise hingeht. Also jetzt sind vergleichbar mit einem Nebbiolo oder sowas, wo man leicht erklären kann, ja, der ist jetzt so hart, das baut sich aber. Pinot muss eigentlich ein großer Spätburgunder in meinen Augen, sollte zu jedem Zeitpunkt eigentlich seiner Reife schmecken und Spaß machen.
Und Konstantin, du, auch Bernhard und euer gesamtes Team, seid ihr dabei, wenn so große Entscheidungen getroffen werden, gerade in so einem längeren Prozess von der Ernte bis hin dann letztendlich zur Flaschenfüllung? Wie oft wird da gemeinsam probiert? Wie oft wird da auch diskutiert? Und wie viel Dissens gilt es dann möglicherweise manchmal auch auszuräumen?
Das kann man eigentlich so beantworten, dass ich da von meiner Seite aus noch mit den angenehmsten Job habe bei der, sag ich mal, Weinbereitung, weil ich dann wirklich fast ausschließlich beim Verkosten dabei sein darf, sowie auch andere Mitarbeiter, beziehungsweise auch die ganze Familie eigentlich, immer mal wieder dabei ist. Und ja, das gemeinsame Probieren hilft natürlich da unheimlich, weil je mehr Meinungen man hat, desto genauer kann man vielleicht auch sein Ziel erreichen, zumindest in den meisten Fällen. Von dem her ist es für uns schon wichtig, dass da auch viele Leute verkosten, viele ihre Meinung äußern, sowohl die jetzt wirklich dann im Weinberg im Keller stehen, da an der Bereitung tätig sind, aber auch die, die es ja dann letzten Endes vermarkten. Das ist ja auch immer wichtig, was denn da auch für Rückmeldungen kommen. Und Papa hat auch immer gesagt, mehrere Köpfe sind immer besser wie einer. Und das ist absolut eine Teamleistung. Natürlich kann man nicht jede Entscheidung in Gemeinschaft treffen, weil manchmal muss es dann halt auch einfach den nächsten Schritt geben. Das ist auch klar. Aber oft hat man auch die glückliche Situation bei uns im Team, dass man ein gleiches Ziel vor Augen hat. Und dann auch trotz so vielen Meinungen schnell die Lösung gefunden werden kann.
Gabst du da schon mal die Situation, dass du dir die eine oder andere Entscheidung hättest anders gewünscht und dann später verantwortlich für den Verkauf warst?
Ehrlich gesagt eher weniger. Also da kann ich nur von Glück reden, dass man da wirklich eher selten wirklich komplett unterschiedlicher Meinung sind, beziehungsweise auch waren. Also selbst wenn ich in der Zeit zurückdenke, ein extremer Fall ist mir wirklich noch nicht bekannt. Nee.
Und wie musst du so einen Pinot wie diesen hier besprechen, beschreiben, am Markt kommunizieren, so dass die Vermarktung gelingt, ohne die eigene Bodenständigkeit zu verlieren?
Ich glaube, die Bodenständigkeit ist da auch ganz entscheidend, weil es ja doch auch im Tagesgeschäft sehr unterschiedlich ist, wer einem da teilweise gegenübersteht. Auch was jetzt so die Kenntnis angeht, aber halt auch die Ausprägung der Leidenschaft zum Thema Wein. Und ich denke, da sind wir jetzt schon auch in einer Preiskategorie, wo natürlich nicht jeder dann direkt irgendwie gleich sagt, oh ja, das ist jetzt was für mich. Und ich glaube, da ist es bei uns in der Winothek wichtig, dass man generell sagt, bei uns darf jeder alles probieren, alles verkosten. Und da will man im ersten Moment erstmal so ein bisschen auch die Hemmungen nehmen, zu sagen, oh, den Wein probiere ich nicht, weil den kaufe ich eh nicht, sondern da will ich auch aktiv auf die Menschen zugehen und sagen, bei uns darf alles verkostet werden, nutzt gern die Gelegenheit. Und wenn es dann wirklich um die Weinbesprechung geht, glaube ich, muss man auch einfach ein bisschen individuell sein. Es gibt Gäste, denen ist mehr oder weniger egal, was man sagt. Das finde ich auch absolut berechtigt, weil es immer um den eigenen Geschmack geht. Es gibt natürlich auch Gäste, die sind dann sehr interessiert, wo man dann halt auch gerade bei der Entstehung ein bisschen ins Detail gehen sollte. Also da ist ein bisschen Grundkenntnis schon wichtig, aber es ist auch sehr schön bei uns im Team, dass durch diese gemeinsame Arbeit auch bereichsübergreifend ja die Informationsweitergabe, der Informationsfluss gewährleistet ist. Also ich würde als finale Antwort sagen, man muss individuell auf sein Gegenüber eingehen und ja, sollte aber das nötige Wissen haben, um da auch ja, im Ernstfall Antwort geben zu können.
Ja. Und denkbar ist ja auch eine Situation, dass Alex und das Kellerteam mal so richtig was Cooles, Schräges, Originelles auf Flaschen füllen wollen. Und du sagst dann beim Verkosten, ey, das ist echt großartig, aber verkaufen kann ich es nicht. Ist das denkbar?
Denkbar ist es sicher, weil ja, sage ich mal, schon auch sehr extreme Sachen da sind, die man jetzt dann halt auch nicht alltäglich verkauft. Also das ist jetzt auch ein extremes Beispiel im positiven Sinn. Wir haben 2015 erstmalig eine Trockenbärauslese, oder was heißt erstmalig, seit langer Zeit mal wieder eine Trockenbärenauslese produzieren und abfüllen können. Wir haben die jetzt gerade auch dieses Jahr, 10 Jahre danach, in den Verkauf gebracht. Das ist natürlich sowas, das bringt man schwer an den Mann. Da muss schon jemand kommen, der da gezielt danach sucht. Aber trotzdem hat auch das seine Daseinsberechtigung. Also ich denke, widersprechen und sagen, nee, das verkaufen wir nicht, das machen wir nicht, ist eher der falsche Weg. Lieber schauen, dass man seinen Platz dafür findet.
Was schätzt ihr aneinander als Winzerpersönlichkeiten? In einem Satz bitte. Alex, fang du mal an. Was schätzt du an Konstantin und an deinem Papa Bernhard?
Also an meinem Vater würde ich vielleicht beginnen, also dass er trotz seines Alters Visionen hat und sehr experimentierfreudig ist. Das ist nicht selbstverständlich. Er ist stets offen für Neues und ermutigt uns, das eben auch zu sein. Und am Konstantin die positive Art, den Umgang mit Leuten und das Vermitteln von Spaß bei der Sache und Spaß an unseren Weinen.
Und du, Konstantin?
Also ich denke, wenn es jetzt um unseren Vater geht, da kann ich mich definitiv anschließen, wird natürlich auch noch, und das ist die Kombination daraus eigentlich, zu dieser Versuchsbereitschaft, zu dieser wirklich auch Neugierde, ein unheimliches Wissen, eine unheimliche Erfahrung, die er mitbringt und auch mit uns teilt. Und bei meinem Bruder ist definitiv halt auch den Blick nach vorne, den Blick in die weite Welt, das wirklich, wir probieren alles und wir machen alles, um irgendwie noch versuchen, besser zu werden. Also wirklich auch so den Ehrgeiz und vor allem halt auch so den richtigen Riecher, das Bauchgefühl. Also da ziehe ich den Hut. Das ist schon, das macht das sehr gut.
Cool. Jetzt noch mal ganz kurz eine schnelle kleine Runde. In einem Wort dürft ihr oder in zwei antworten. Barrique oder großes Holz?
Das ist wirklich eine schwierige Frage. Gebrauchtes Barrique.
Konstantin, Zündholz oder Klarheit?
Klarheit.
Alex, Burgund oder Pfalz?
Bald.
Konstantin, Chardonnay oder Riesling?
Chardonnay.
Alex, Extra Brut oder Brut Natur?
Extra gut.
Konstantin, Risiko oder Sicherheit?
Sicherheit.
Und Alex, Tradition oder Innovation?
Das ist wirklich schwierig.
Ich weiß.
Innovation.
Zum Schluss stelle ich euch nochmal eine Frage, die für mich alles so ein bisschen auch zusammenfasst oder zusammenführt. Wenn heute Abend das Licht in der Vinothek ausgeht, öffnet ihr eine eigene Flasche, um stolz zu sein, oder eine fremde, um zu lernen?
Definitiv
Eine
eine
Fremde,
Fremde,
um
um
zu
zu lernen.
lernen. Oh ja, Entschuldigung.
Ja, da sind wir uns mal einig.
Ja, cool. Ihr zwei, lieber Konstantin und lieber Alex, ich danke euch ganz herzlich. Es war eine wirklich aufschlussreiche und intensive, lehrreiche Runde. Ich denke auch für die Hörerinnen und Hörer von Genuss im Bus. Danke fürs Dabeisein und einen ganz, ganz lieben Gruß an den Bernhard.
Ja, vielen, vielen Dank, dass wir dabei sein durften. Die Grüße geben wir gern weiter.
Genau, auch von mir natürlich vielen lieben Dank und man sieht sich bestimmt wieder. Die Weinwelt ist ja, wie man so schön sagt, zum Glück echt klein.
Ja, dann bleibt mir nur noch zu sagen, auf bald und schöne Weihnachtstage und einen guten Start ins neue Jahr.
Danke, ebenfalls.
Ebenso, danke. Tschüss.
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 So, ihr Lieben, das war mein Gespräch mit Alexander und Konstantin Koch vom Weingut Bernhard Koch in Hainfeld. Was bleibt? Ein Familienbetrieb, der Bodenständigkeit nicht als Gegenentwurf zu Qualität versteht, sondern als Voraussetzung dafür. Ein Stil, der sich klar an Burgund orientiert und doch unverkennbar in der Südpfalz verankert ist. Und zwei Brüder, die sehr unterschiedliche Rollen ausfüllen, aber dieselbe Idee teilen. Präzision statt Wucht, Frische statt Lautstärke, Herkunft statt Effekt. Der Brut Reserve, der Chardonnay Grande Reserve 2021 und der Pinot Noir Reserve ebenfalls aus 2021 zeigen exemplarisch, wofür das Weingut Koch heute steht und welches Potenzial in dieser Herkunft noch schlummert. Wenn euch diese Episode gefallen hat, abonniert den Podcast, empfehlt ihn weiter und schaut gern einmal in Hainfeld vorbei. Beim Weingut Koch gilt nach wie vor: Wann's Licht brennt, ich uff. Bis zur nächsten Folge von Genuss im Bus und wie immer, lasst es euch schmecken.